Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörgler. Wie gewohnt auch heute wieder am Mikrofon.
Engin Karahan,
Erdem Güvercin
und Murat Kaiman. Heute wollen wir über ein Phänomen sprechen, das die Glaubwürdigkeit der Muslime im gesellschaftlichen Kontext betrifft, und zwar am konkreten Beispiel oder an konkreten Beispielen aus der näheren Vergangenheit, die im Verbandskontext öffentlich geworden sind, der Umgang mit kritischen Einzelfällen, dem Phänomen der Einzelfallmaschinen, zu denen die Verbände langsam werden, und was das für uns alle bedeutet, weil öffentlich wahrgenommene Vertreter eben auch das Image aller Muslime in Deutschland prägen und wesentlich mit beeinflussen, vor allem durch die Strategie der doppelten Rede oder der doppelten Botschaften. Was es damit auf sich hat, das wollen wir im weiteren Verlauf der Episode vertiefen. Und zwar konkret an einem Beispiel beginnend, das er dann uns vorstellen kann.
Ja, genau. Ich glaube, das war letzte Woche, gab es ja einen Vorfall, der aufgrund einiger Zeitungsmeldungen auch öffentlich wahrnehmbar wurde. Da ging es um diverse Social-Media-Postings des Vorsitzenden der DITIB-Gemeinde in Göttingen. Das hat für Aufsehen gesorgt. Da geht es um Postings und auf Facebook und WhatsApp über mehrere Jahre. Also es sind keine einzelnen Postings, sondern die reichen zurück bis nach 2013 und auch sehr aktuelle Postings auch, also über einen längeren Zeitraum. Und der Vorsitzende der DITIB-Gemeinde in Göttingen hatte zum Beispiel, ich nenne nur einige problematische Postings, um das auch wirklich konkret zu konkretisieren. Er postete zum Beispiel 2015, als Papst Franziskus von einem Völkermord an den Armeniern sprach und halt diese historische Realität auch hinwies, postete er ein Foto von Papst Franziskus mit dem türkischen Rechtsextremisten Mehmet Ali Aca. Das war so eine, konstruiertes Bild, wo er dann gesagt hat, in türkischer Sprache gepostet hat mit diesem Bild gemeinsam, dass Papst Franziskus sich nicht wundern sollte, wenn man ihm in den Kopf schießt. Und das ist so typische Verhaltensmuster, die man bei türkischen Rechtsextremisten sieht, sobald jemand den Völkermord an den Armeniern öffentlich thematisiert, wird er sofort zum Feindbild ernannt, und das hat dieser DITIB-Vorsitzende ebenfalls gemacht. In weiteren Beiträgen heißt es, Jerusalem gehört den Muslimen, und er spricht von armenischen Bastardhunden. Und an einem anderen Fall postet der Vorsitzende dieser DITIB-Gemeinde ein Foto eines israelischen Soldaten. Vor ihm ist ein Kind, das seine Hand hebt, und er schreibt dazu: Er bäumt sich vor dem jüdischen Hund auf, sagt, dein Zionismus wird sich wundern, wenn ich eine osmanische Ohrfeige niederschmettern lasse. Weitere Postings oder Memes mit Staatspräsident Erdogan und dem früheren israelischen Präsidenten Shimon Peres werden ebenfalls gepostet mit dem Satz: Der erste seit Sultan Abdulhamid, der dem verfluchten Juden die Stirn geboten hat, die kräftige Stimme der schweigenden Umma, Recep Tayyip Erdogan. Diese ganzen Narrative kennen wir ja auch türkischsprachigen Milieu, auch hier in Deutschland, nicht nur in der Türkei. Diese Rhetorik und wie diese aufhetzerischen Narrative und Rhetoriken in den letzten Jahren halt auch massiv zugenommen haben. Und Er postet auch zum Beispiel ein Bild aus dem Jahr 2014, zeigt eine Waffe in einem Posting von ihm, die aus der Landkarte Israels besteht und auf den Oberkörper eines Kindes einsticht. Also dieses typische Narrativ in türkisch-rechtsextremen Kreisen, aber auch in islamistischen Milieus, Kindermörder Israel, auch sehr beliebt als Slogan auf Demonstrationen, auch hier in Deutschland. Und das war ein DİTİB-Vorsitzender, der seit langen Jahren auch aktiv war im interreligiösen Dialog. Und das hat natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung und bei vielen Akteuren, auch kirchlichen und politischen Akteuren, die gerade auch aus der Lokalpolitik, die halt im interreligiösen Bereich mit diesem Gemeindevorsitzenden zusammengearbeitet haben und ihn ganz anders wahrgenommen haben bisher, waren natürlich sehr aufgeschreckt, als sie diese türkischsprachigen Postings dann auf einmal in einer deutschen Tageszeitung zu lesen hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich der DİTİB-Bundesverband sich dazu äußern musste, weil es eben öffentlich geworden ist. Am Ende ist der Vorsitzende der DİTİB-Gemeinde in Göttingen dann auch zurückgetreten. Und der DİTİB-Bundesverband in Person von Zekeriya Altuğ hatte, glaube ich, bei Domradio sich zu diesem Vorfall geäußert. Und Zitat, eine Aufarbeitung dieses Vorfalls auch versprochen, was das auch im Konkreten nun bedeuten mag. Das vielleicht in Kürze die Zusammenfassung dieses Vorfalls, mit dem wir letzte Woche konfrontiert waren.
Ja, du hast ja gesagt, dass Zekeriya Altuğ im Domradio dazu Stellung genommen hat. Ich fand diese Stellungnahme wieder mal sehr exemplarisch. Einerseits war es richtig, dass er dort von gravierenden Verfehlungen gesprochen hat, diese auch bestätigt hat. Aber er hat es nicht bei dieser Aussage belassen, sondern es musste quasi, danach konnte man fast schon seine Uhr stellen, es musste nochmal eine zusätzliche Aussage kommen. Und auf diese stoßen wir halt immer. Wenn er dann darauf hinweist und auch beklagt, ich zitiere mal aus dem Domradio-Beitrag: Altuğ beklagt jedoch, dass die Affäre zeitgleich mit der Bewerbung der DİTİB-Jugend Niedersachsen in Landesjugendring lanciert und breit gestreut worden sei. Dies zeige auch, dass hinter dem Bekanntwerden dieser Postings nicht etwa ein konstruktiv-kritischer Ansatz, sondern eine diffamierende Absicht mit dem Ziel der Ablehnung muslimischer Jugendlicher steckt. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Warum musste dieser zweite Absatz eigentlich dazukommen? Ist das Problem tatsächlich die Verfehlung oder ist das Problem, dass man von Seiten von Altuğ oder von der DİTİB-Zentrale sieht, dass dieser Sachverhalt öffentlich geworden ist?
Vor
Und
allem,
da.
es wird ja hier halt auch ganz subtil eine Täter-Opfer-Umkehr quasi gemacht, in dem Sinne, dass er es in so einem Kontext berichtet, als ob das und sich als DİTİB-Bundesverband quasi in der Rolle des Opfers sieht, weil das Timing und wer das in die Öffentlichkeit durchgestochen hat und so weiter, dass das eigentliche Problem sei. Diesen Unterton höre ich da immer.
Ja, aber warum musste zum Beispiel erst 2021 die DİTİB-Zentrale überhaupt erst davon erfahren, dass sie so einen Gemeindevorsitzenden hat? Weil diese Postings, die sind ja nicht erst neu, die postet er nicht seit 3 Tagen, nicht seit 4 Wochen, sondern das sind Postings, die seit Jahren geteilt werden von ihm, die seit Jahren sicherlich wahrgenommen werden, sowohl in der Gemeinde und ich gehe auch halt auch davon aus, auch von Landesverbandsakteuren, von Landesverbandsmitgliedern, mit denen er sicherlich befreundet ist. Und wieso musste es dann jahrelang dauern, und zwar tatsächlich bis zu diesem öffentlich werden oder öffentlich machen im Rahmen der Diskussion um die Landesjugendring-Mitgliedschaft, dass dann der DİTİB-Bundesverband oder der Landesverband tatsächlich auf so jemanden reagiert? Wie kann es sein, dass man jahrelang nicht mitbekommen haben will, dass man einen Moschee-Vorstandsvorsitzenden hat, der nicht nur randständige Meinung hat, sondern tatsächlich ein doch sehr rassistisches Weltbild, ein sehr antisemitisches Weltbild vor sich hinträgt und offensichtlich auch sich da überhaupt keiner Verfehlung bewusst ist. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwas öffentlich geworden ist, was in einem Vier-Augen-Gespräch besprochen worden ist, sondern der Mann hat das öffentlich in die Welt hinaus posaunt, auf seinem Facebook-Profil. Wie konnte es sein, dass das halt tatsächlich jahrelang von keinem offensichtlich, mit dem er zu tun gehabt hat und mit dem er auch im DITIB-Kontext zu tun gehabt hat, als Problem wahrgenommen worden ist? Musste man erst darauf hingewiesen werden, dass so jemand als Moscheevorstandsmitglied, als Moscheevorstandsvorsitzender sogar, nicht tragbar ist, konnte man darauf eigentlich von Seiten von DITIB nicht selbst schon drauf kommen?
Ich glaube, es gibt zwei Ebenen der Problematik und ich will in dem Kontext auch nochmal deutlich machen, dass es uns nicht darum geht, wieder als Verbandsbäscher markiert zu werden. Engin und ich als Menschen, die in diesen Kreisen gearbeitet haben, ein paar Jahre.
Ich zum Glück nicht.
Und ja, dann ist da die unbefleckte Jungfrau, was das anbelangt.
Ja, selbst die haben ihn nicht genommen.
Ja, selbst dort ist er auf Ablehnung gestoßen.
Engin muss immer so fies sein,
weißt du? Es ist erstaunlich, wie wir ihn einfach ertragen. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir ihn auch ausgrenzen.
Danke, dafür aber, bin ich euch sehr dankbar.
Aber das Problem liegt nicht auf der Ebene einer persönlichen Abneigung oder revanchistischer Freude, auf die Verbände einzuschlagen. Es geht um zwei ganz wichtige Aspekte, die nicht erkannt werden in diesem Kontext durch die Verbände und die Handelnden. Und die betreffen eben alle Muslime. Und als solche sprechen wir, als von diesem Verhalten betroffene Muslime. Okay. Nicht als Menschen mit Vergangenheit zu diesen Organisationen, sondern aktuell in unserer Rolle als muslimische Bürger in diesem Land und in dieser Gesellschaft. Und wir sind betroffen von zwei Aspekten, dass nämlich intern in muslimischen Organisationen natürlich die Verbände als eine Art Vorbild taugen, wie man miteinander umgeht, wie man mit Problemen umgeht, wie man Stellung nimmt zu bestimmten Themen. Und in diesem Kontext sind die Verbände, gerade bei diesen Beispielen, Nationalismus, Militarismus, Gewaltverherrlichung, Antisemitismus, Rassismus in den eigenen Reihen, feindselige Einstellung dieser Gesellschaft gegenüber und so weiter, sind sie in einer Rolle oder in einer Situation, wo sie die Unanständigkeit ihres Verhaltens nicht mehr erkennen. Sie sind von ihrer eigenen Anständigkeit so überzeugt, dass sie ihre eigene Unanständigkeit für ein anständiges Verhalten halten. Und das ist verheerend in der Außenwirkung, denn es führt dazu, dass man die Probleme, die entstehen, nicht als solche originären eigenen Probleme wahrnimmt, die es aufzuarbeiten gilt, sondern immer nur dann als Problem wahrnimmt, wenn sie öffentlich als Problem adressiert werden, durch Dritte, durch die Öffentlichkeit. Dann sind es immer nur Einzelfälle, weil man die Struktur und die Systematik dieser Probleme im internen Geflecht der eigenen Gemeinden und der Basis nicht als solche erkennt, sondern immer noch glaubt, das sind anständige Positionen anständiger Muslime. Und dadurch erweitert sich dieses Problem auf eine zweite Ebene, nämlich, dass seit Jahren der Islamdebatte ständig ein Klischee, ein Stereotyp formuliert worden ist, ein antimuslimisches Stereotyp formuliert wurde, nämlich die des sich verstellenden Muslim. Diese sogenannte Takia-Strategie, dass man in diese Gesellschaft hinein sich verstellt, sie anlügt, sie an der Nase herumführt.
Dass man eine doppelte Strategie
sie betrügt, fährt. Dass man eine doppelte Rede führt und ein doppeltes Handeln verinnerlicht hat. Einmal in die Gesellschaft hinein, euphemistisch und verharmlosend und relativierend und so, dass man die sozialen Erwartungen dieser Gesellschaft erfüllt. Hm. Und nach innen hat man aber ein anderes, das wahre muslimische Gesicht, das all diese negativen Markierungen als eigenen Charakter mit sich trägt. Und das war immer ein antimuslimisches Klischee, ein Stereotyp, um Muslime als unglaubwürdig, als feindselig, als immer mit Misstrauen zu begegnende Menschen zu markieren. Und die Verbände und deren öffentliche Vertreter merken im Moment nicht, wie sie mit ihrem Verhalten genau dieses Klischee, dieses Vorurteil immer wieder bestätigen, bestätigen und bestätigen, bis sich tatsächlich in der Gesellschaft die Wahrnehmung als objektiv richtig etabliert, dass Muslimen nicht zu trauen ist. dass sie einem etwas anderes sagen, was sie intern für wahr und richtig halten. Und das macht eben auch dieses Beispiel aus Göttingen so verheerend, eben nicht als Einzelbeispiel eines verirrten Gemeindevorstandes oder Vorsitzenden, sondern diese Personen sind ja in ihren eigenen Sphären, in der Kommune oder auf Landesebene in der Dialogarbeit tätig. Sie reden mit muslimischen, mit jüdischen Gemeinden, mit christlichen Vertretern, und dort offenbaren sie eben nicht ihre antisemitische Gesinnung, ihre christenfeindliche Gesinnung oder ihre feindselige Einstellung dieser Gesellschaft gegenüber, bis hin zur rhetorischen Gewaltbereitschaft und Militanz, sondern sie sprechen dort anders, nämlich so, wie es diese Gesellschaft erwartet von Menschen, die sich für das Zusammenleben engagieren. Und natürlich wird dann, wenn in der türkischen Sprache eine andere gedankliche Wirklichkeit Ausdruck findet, als das, was man in deutscher Sprache in diese Zirkel hineinruft, natürlich dann die Frage immer lauter, was davon ist denn richtig? Hm. Welches Auftreten, welches Gesicht, welche Sprache, welche Botschaft ist denn richtig und wahr und zutreffend und gibt die Geisteshaltung und die Überzeugung der Muslime, die diese Menschen vertreten, wieder, korrekt wieder? Und das sind diese Ebenen, die Verbandsvertreter offensichtlich nicht verstehen. Sie erkennen ja das Problem nicht, weil dieses antisemitische, militante, gewaltverherrlichende Reden von ganz oben aus der türkischen Politik ihnen vorgelebt wird, als Normalität, als Stärke, als Gestus und Habitus der Macht und der Stärke und der Kraft und der Selbstbehauptung. Sie reden selber so in ihren eigenen Zirkeln. Ich bin mir sicher, dass zu vielen in vielen Bereichen diese Geisteshaltung nicht als schockierende Entgleisung wahrgenommen wird, sondern einfach nur als graduelle Steigerung dessen, von dem man selbst überzeugt ist. Dass es nämlich den Juden gibt, der böse ist, dass es die Christen gibt, denen man nicht trauen soll, und dass Gewalt ein Mittel des Handelns ist verherrlicht werden kann. Und diese Gesinnung wird eben nicht als unanständig, nicht als problematisch wahrgenommen, weil sie auf vielen Ebenen bis ganz nach oben, auch in der Verbandslandschaft, wenn nicht geteilt, so doch zumindest nicht als Problem wahrgenommen wird.
Und ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig jetzt, okay, es gab diesen Zwischenfall, er ist zurückgetreten, musste zurücktreten, und der DİTİB-Bundesverband und Zekeriya Altu als so der Zuständige für die öffentliche Kommunikation hat sich ja auch dazu geäußert und auch eine Aufarbeitung dieses Vorfalls angekündigt. Es ist, glaube ich, halt auch sehr wichtig, dass wir gerade auch als Muslime das nicht darauf beruhen lassen, sondern eben notwendigerweise, es ist zwar nicht angenehm, aber über diese den Umgang mit solchen Fällen auch ja, genauer hinschauen müssen, wie denn jetzt dann diese Aufarbeitung stattfindet. Weil wir kennen das aus der Vergangenheit, dass die Aufarbeitung so ausschaut, dass man die eigenen Leute, die Funktionsträger, nochmal einschärft darauf, keine politischen Dinge öffentlich zu posten. Und das kann ja keine Aufarbeitung sein. Und da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und das ist, wie gesagt, kein Verbandsbashing, sondern das ist, wir müssen dieses Problem ernst nehmen. Die Frage, die man gerade auch als betroffener Verband sich stellen muss, ist nicht, wer hat das warum gerade jetzt öffentlich gemacht, sondern warum, gerade wenn ich jetzt jemand wäre, der die Interessen des DİTİB-Bundesverbands vertreten würde, wäre die erste Frage, die ich mir stellen würde, warum habe ich der DİTİB-Bundesverband und auch die Akteure vor Ort, sei es der DİTİB-Landesverband Niedersachsen und auch die übrigen Gemeindemitglieder, in all diesen Jahren nicht bemerkt haben wollen, was da für ein Gedankengut ein Funktionsträger einer wichtigen muslimischen Organisation dort von sich gibt, in aller Öffentlichkeit. Das kann mir ja niemand erzählen, dass das niemand wahrgenommen hat. Das haben die Leute wahrgenommen. Und das Problem ist dann, wenn man wirklich das mit der Aufarbeitung wirklich ehrlich meint und nicht als PR-Statement für die Öffentlichkeit, wenn man das wirklich ehrlich meint, dann muss man sich die unangenehme Frage stellen, warum wird das von all diesen Leuten nicht als etwas Problematisches wahrgenommen? Und auch der DITIB-Landesverband Niedersachsen ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Wir erinnern uns, dass genau vor 2 Jahren der damalige DITIB-Landesvorstand oder einige Personen aus dem Landesvorstand aus Protest zurückgetreten sind. Und jeder weiß, dass gerade nationalistischere Kräfte innerhalb von DITIB, gerade im Landesverband Niedersachsen, in den Vorstand gerückt sind. Und vielleicht, und das muss man auch realisieren, dass gerade in diesen türkisch-nationalistischen Kreisen es ja sozusagen zum guten Ton gehört, dass man über Armenier, Juden etc. herzieht und gerade halt auch so gewaltverherrlichende Postings, ich meine, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, ich meine, wer mal ein bisschen auf Facebook und Social Media unterwegs ist, der stößt ja immer wieder auf solche Postings. Das sind ja ob Funktionsträger oder einfache Gemeindemitglieder oder wer auch immer oder diverse Religionsattachés, die da auch immer wieder mal in der Vergangenheit auf Instagram mit Bildern und so Gedichten, die sehr nationalistisch gefärbt waren, aufgefallen sind. Das sind ja alles Dinge, die wir bis immer wieder wahrgenommen haben. Und ich finde das halt einfach nicht, auch gegenüber dem eigenen Verband am Ende des Tages, nicht hilfreich, wenn ein Zekeriya Altuğ von einer Aufarbeitung spricht, wo er selber ganz genau weiß, dass das nichts bedeutet. Gerade auch in der Spionageaffäre, was für viel größere Wellen gesorgt hatte vor einigen Jahren, haben wir ja gesehen, wie die angekündigt, damals von Bekir Albor als Generalsekretär angekündigte Aufarbeitung aussah. Einer der Religionsattaché, die Spionageprotokolle unterschrieben, unterzeichnet haben, die dann nach Ankara verschickt wurden. Damals war er Religionsattaché, heute sitzt er im Bundesvorstand der DITIB. Also wenn das die Aufarbeitung ist?
Nein, also Aufarbeitung bedeutet in diesem Kontext immer take one for the team. Das heißt, man erkennt, es gibt Unruhe in der Öffentlichkeit, etwas ist als Problem adressiert worden, was intern nicht als Problem wahrgenommen wird. Und dann geht es eben nicht darum, die eigenen Gemeinden fortzubilden in dem, was inhaltlich falsch an Gedankengut dort zirkuliert, als eben problematisch, antidemokratisch, antifreiheitliche Gedanken und Überzeugungen zirkulieren, sondern es geht darum, pass auf, du bist jetzt das Problem. An deinem Beispiel ist der Muslimhass dieser Gesellschaft wieder aufgebrochen und wir müssen jetzt etwas tun, um die gesellschaftliche Atmosphäre ein bisschen zu beruhigen, um der Erwartung nach Konsequenzen irgendwie Rechnung zu tragen. Also trittst du von deinem Amt zurück und hast dich für das Team jetzt geopfert und alle sind wieder beruhigt und schauen woanders hin und in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 2 Jahren stellst du dich wieder zur Wahl und gut ist. Es ist also kein Aufarbeiten im Sinne einer Problematisierung dessen, was passiert ist, sondern im Grunde ein Verwalten von Unruhe, bis sich die Aufmerksamkeit wieder gelegt hat und man weitermachen kann wie bisher. Das ist bei allen Fällen ja so gewesen bislang, die als problematisch in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind. Es war nie Anlass dazu, irgendwas inhaltlich strukturell zu verändern, irgendwie auf die Gemeinden einzuwirken mit dem Hinweis auf inhaltliche Probleme, sondern ist es immer nur, das eigentliche Problem ist das Sichtbarwerden dieser Gesinnung, dieser Haltung. Das ist das Problem. Also ist die Lösung weniger Sichtbarkeit. Also nichts schreiben, nichts posten, haltet euch ein bisschen zurück und damit hat es sich. Und das kann natürlich kein aufrichtiger und lösungsorientierter Umgang mit diesen Problemen sein. So bleibt man immer Einzelfallmaschine und es wird sich ein Fall nach dem anderen häufen. Und dass man die eigenen Probleme nicht erkennt und nicht bereit für Veränderungen ist, zeigt sich auch an simpelsten Beispielen. Also auch aktueller Anlass, im Grunde bei jedem öffentlichen Agieren kann man einen Anhaltspunkt dafür finden. Weltfrauentag war gestern und dann sieht man eben, wie der größte Verband mit so einem Tag umgeht, nämlich mit einer Veranstaltungsankündigung. Thema der Veranstaltung ist der Stellenwert der Frau im ehrenamtlichen Engagement in den Gemeinden. Und darüber referiert dann eben der Bundesvorsitzende, ein Mann. Also ein Mann erzählt den Frauen, welchen Stellenwert sie haben und welche Bedeutung ihr Engagement hat.
Und vor allem, im klassischen DITIB-Verständnis, was bedeutet ehrenamtliches Engagement für Frauen? Also ich sehe kaum Frauen als sichtbare Vertreter der DITIB, sei es in den Vorständen oder Landesverbänden.
Ja, dort sitzt ja regelmäßig eine Dame, Emine Setschmers, glaube ich, heißt sie, die im Grunde in all ihren Amts- und Dienstjahren noch nie in Erscheinung getreten ist mit irgendeiner öffentlichen Positionierung zu dem Thema Frauen in muslimischen Gemeinden. Hm. Tritt ab und zu auf und spricht zu irgendeinem Thema, wo man sich nicht die Finger verbrennen kann, und hat im Grunde keine Bedeutung, außer im Vorstand mitzunicken, wenn abgestimmt wird. Also so erlebt man eben die Bedeutung dessen, was Frau in der Gemeinde, im Verband sein soll, nämlich immer in Bezug zum Mann. Das, was der Mann an Bedeutung für sich der Frau sozusagen zuschreibt, das ist die objektive Bedeutung und der Stellenwert einer Frau im gesellschaftlichen Kontext. Und deshalb ist auch niemand irritiert, also weder von den Frauen, das ist auch das Interessante, weder von den Frauen und erst gar nicht von den Männern, ist irgendjemand im Verband irritiert und sagt, Moment mal, warum muss am Weltfrauentag ein Mann den Frauen erklären, was sie bedeuten in der Gemeinde?
Ich glaube schon, dass sie irritiert sind. Also klar, ein Teil kennt es nicht anders. Aber ich glaube, sehr viele Frauen sind mindestens irritiert. Viele sind aber auch, das ist so meine Wahrnehmung, auch frustriert. Und das führt dann halt auch dazu, dass sie sich irgendwann die Frage stellen, ob sie sich denn dann nicht woanders engagieren, wenn sie ihre Arbeit so gering wertgeschätzt oder überhaupt kaum wertgeschätzt wird. Ich glaube schon, dass das
aber die Reaktion Frauen, die in dieser Struktur verbleiben,
ja,
dort sitzen und dann applaudieren,
ja,
und keiner steht auf und sagt, Moment mal, du bist zwar unser Vorsitzender, aber gerade an diesem Tag würden wir uns eher wünschen, dass du zuhörst, anstatt uns zu erzählen, was Frauen in dieser Gemeinschaft für eine Bedeutung haben. Ja. Aber das wird nicht passieren. Und wenn das jemand macht, dann ist der nicht mehr lange dort. Und das größte Problem ist Unruhe, ist die Infragestellung des Status quo. Das ist das Problem. Keine Gesinnung, kein Extremismus, kein Antisemitismus ist ein Problem. Solange alles ruhig bleibt, kannst du jede Haltung, jede Gesinnung in diesen Kreisen vertreten. Sobald Unruhe entsteht, sobald der Status quo in Frage gestellt wird, ist das ein Problem, und derjenige, der das in Frage stellt, ist das Problem.
Deswegen würde ich aber auch sagen, die Feststellung, dass man diese Probleme nicht erkennt, die stimmt so gar nicht. Ich meine schon, dass man diese Probleme erkennt und auch erkennen muss, gerade wenn man auch in Führungsfunktion ist, gerade auch aus meiner eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn du in die Teestube der Moschee gehst, wenn du in Kontakt mit Funktionsträgern auf der Gemeinde, auf der Landesebene bist, selbst mit Akteuren, die in den Zentralen unterwegs sind, es kann nicht sein, dass man diesen Problemen nicht begegnet. Es kann aber sein, dass man einfach die Verantwortung, die sich dann gerade auch einer Zentrale stellt, eine Verantwortung, die auch führende Funktionsträger in diesen Gemeinschaften haben, dass man diese Verantwortung dann nicht erfüllen will, weil sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, bedeutet halt auch, dass man sich mit den eigenen Leuten auseinandersetzen muss. Dass man dann halt nicht einfach weghört, das Geschriebene sein lässt, sondern auf diese Menschen zugeht und dann auch sich mit ihren Rassismen, mit ihrem Antisemitismus und so weiter auseinandersetzt. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das dann doch eine so dermaßen große Herausforderung ist, dass sich viele Funktionsträger einfach wegdrehen und sagen, wie du es dann sagst, solange es nicht öffentlich geworden ist, muss ich mich nicht drum kümmern, und sobald es öffentlich wird, dann kann ich diesen einen halt absägen und dann ist das Problem erst einmal gelöst. Und da sehe ich zum Beispiel auch eine grundsätzliche Mentalität am Zug, die angegangen werden muss, die auch gerade von leitenden Führungspersönlichkeiten angegangen werden muss, wofür sie aber auch diesen Mut aufzeigen müssen. Wir haben zum Beispiel aus der eigenen Erfahrung, wir hatten zu der Zeit, als ich auch in der IGMG-Zentrale gewesen bin, die Losung, alles, was wir machen, hat gefälligst zweisprachig zu sein. Also es wird keinen Text von uns geben, den es nur in Türkisch gibt, und es wird keinen Text von uns geben, den es nur in Deutsch gibt. Sondern alles, was originär im Deutschen entstanden ist, muss auch ins Türkische übersetzt werden, und alles, was wir im Türkischen verfassen, muss auch ins Deutsche übersetzt werden. Viele haben das wahrgenommen so im Sinne von für die deutsche Öffentlichkeit. Aber es ging vielmehr darum, in die Gemeinschaft hinein zu signalisieren, Leute, das, was wir auf Deutsch sagen, das meinen wir auch ernst. Und das Interessante war, die Wahrnehmung an der Basis war halt auch, wenn der Text auf Türkisch vorgelegen hat, dass sie dann gesagt haben, okay, das ist ja gar nicht nur für das Schaufenster, sondern das ist ja irgendwie auch für mich. Und die Irritation fing tatsächlich immer dann an, wenn der Text über Erbakan, über seine schwindende Rolle oder die Rolle, die er halt nicht spielen darf. Oder wenn die Aussage kam, Milligaster hat in unserer Moschee nicht zu suchen. Wenn die auf Deutsch kam, dann konnte man ja sehr, sehr wohl sagen, das ist nur für die Öffentlichkeit, um das Bild irgendwie zu prägen. Wenn du das aber auch auf Türkisch wiederholt hast und dann auch in der Versammlung mit den Moscheevorsitzenden ihnen gesagt haben, ihr schickt an Milligaster keine Beiträge, basta, dann saßen die erstmal da und dachten sich, der meint das ja wirklich ernst. Und dann musstest du dich aber mit dem, teilweise auch mit dem Zorn, dem du begegnet bist, auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung, die ist nicht angenehm, muss ich ganz offen sagen. Also sich da mit den eigenen Leuten hinzusetzen und zu sagen, Leute, die Art und Weise, wie ihr auf Juden schaut, die hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist Antisemitismus. Das ist nicht okay, das dürft ihr nicht machen. Mit dieser Haltung müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns darüber besprechen. Die Haltung, die ihr auch zur Mehrheitsgesellschaft habt, darüber müssen wir sprechen. Natürlich hast du dann Leute, die teilweise einen Herzinfarkt bekommen, weil sie denken, wie jetzt, das war doch bisher alles richtig, wieso soll das falsch sein? Nein, das war auch bisher alles falsch. Nur das Falsche wurde quasi zum Mainstream, zum Richtigen erklärt. Das war das Problem. Und es nicht anzusprechen, war das Problem. Was ich sehe und was ich halt auch solchen Akteuren wie Altu zum Vorwurf mache, ist mit dieser Positionierung, ja, wir werden das aufarbeiten, aber da ist eine Verschwörung dahinter. Hat man eigentlich die Aufarbeitung schon abgeschlossen? Also ab der Aussage, das ist eigentlich eine Verschwörung, da ist ein Komplott, das gegen uns läuft, ist die Aufarbeitung schon tot. Da kann es keine Aufarbeitung mehr geben. Machen Sie sich Ihr eigenes Leben sehr einfach, weil Sie dann halt nicht mit Ihren eigenen Leuten sich auseinandersetzen müssen. Es führt aber letztendlich dazu, dass die muslimische Community gerade dem ausgesetzt wird, was ihr am Anfang angeführt habt. Takia-Vorwurf, Vorwurf der Doppelzüngigkeit, Vorwurf der doppelten Agenten, wo man sagen muss, es gibt einfach diese Probleme. Und wenn man in die Teestube geht, wenn man auf den Fußballplatz geht, begegnet man diesem Problem. Es kann mir niemand sagen, der tatsächlich auch Berührungen mit der Basis hat, dass er dem nie begegnet ist. Also da muss man sich tatsächlich Mühe geben, überhaupt keinen Kontakt zur Basis zu haben. Und es gibt tatsächlich auch Akteure, die das nicht haben, keinen Kontakt zur Basis haben, nie in der Teestube sind und so weiter. Und dann einfach davon schwadronieren, sobald wir zum Beispiel auch Kritik nach innen ausüben, auf die Idee kommen, selbst uns antimuslimischen Rassismus vorzuwerfen. Und das gibt es. Aber wenn du diesen Kontakt hast, wenn du diese Berührung hast, dann begegnest du diesen Akteuren. Und es ist die größte Verlogenheit, in so einem Moment dann tatsächlich halt nichts zu sagen. Und das machen aktuell unsere Funktionsträger.
Ich finde, du bist zu gnädig mit den Leuten, über die wir gerade sprechen. Und deshalb möchte ich deinem Widerspruch auch widersprechen. Oder es ist vielleicht eine Präzisierung in sprachlicher und gedanklicher Hinsicht. Ich glaube nicht, dass sie die Probleme als solche erkennen. Sie erkennen das, was gesagt wird und das, was getan wird, als gewaltverherrlichend, als antisemitisch, als christenfeindlich und so weiter. Also diese Substanz des Problems erkennen sie. Aber weil sie zu einem Stück weit diese Substanz auch verinnerlicht haben als eigene Überzeugung, nehmen sie es nicht als internes Problem wahr, dass man ansprechen muss, dass man thematisieren muss, dass man jemanden darauf hinweisen muss, Moment mal, du machst da etwas falsch. Sie wissen, dass es für diese Gesellschaft falsch wird, sobald dieses Reden und Handeln sichtbar und hörbar wird. Mhm. Sie wissen, was für Konsequenzen drohen, dass es eine soziale Unerwünschtheit einer solchen Rhetorik und solcher Klischees und solcher Stereotypen und solcher Vorurteile gibt. Aber sie erkennen es nicht als eigenes Problem. Antisemitismus ist für sie kein Problem, weil das schlechte Reden über den Juden gehört zum Teil zu ihrer Überzeugung dazu. Wenn du in diesen Kreisen bis in die Führungsebenen hinein sagst, ein Mitglied hat etwas Antisemitisches gepostet oder gesagt oder getan, dann schauen sie sich das an und sagen, warum, das stimmt doch. Also irgendein Vorwurf an Israel, der aber antisemitische Klischees reproduziert. Die sagen, nee, das stimmt doch, Israel ist doch so und so, die Juden sind doch so und so. Also sie haben das zum Teil so sehr internalisiert, diese Vorurteile, das Problem an sich, dass es für sie selbst ein Teil ihrer Überzeugungswelt ist. Und deshalb erkennen sie es nicht als etwas, was sie selbst aufarbeiten, problematisieren müssen. Es wird immer nur dann zum Problem, wenn ihnen ein öffentlicher Gegenwind entgegenkommt. Und dann sind sie bemüht, diesen Gegenwind verstummen zu lassen, zum Erliegen kommen zu lassen und nicht das interne Problem als solches anzugehen, weil es nach wie vor zu ihrer Überzeugung gehört, dass das vielleicht jetzt um ein paar Grade, um ein paar Drehungen zu extrem ist, aber der Grundgehalt der Aussage, der deckt sich mit ihren Überzeugungen, also zum größten Teil. So habe ich das immer wahrgenommen.
Das ist ja auch bei anderen Dingen genauso. Es gab ja vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so war das, ging das ja durch die Presse, dass in DITIB-Gemeinden so Theaterstücke aufgeführt wurden oder so, was heißt Theateraufstücke, zu bestimmten Feiertagen kleine Kinder in Militäruniform, so sehr militaristische Aufführungen es gab in den Moscheen. Und das wurde ja auch halt problematisiert, weil es halt einige Gemeinden gab, die das halt auf Facebook entweder ein Video davon gepostet haben oder halt Bilder, und als es dann öffentlich thematisiert wurde, hat man ja sofort gesagt, ja, das sind Einzelfälle und wir haben das aufgearbeitet und so weiter. Aber ich meine, wir wissen doch, das gehört doch absurderweise, das ist doch zu bestimmten Chanakale und bestimmte Nationalfeiertagen, gehört das doch zum guten Ton quasi, solche gerade Kinder in Militäruniformen und so weiter mit nationalistischen Liedern und Sprechchören etc. auftreten zu lassen. Das kennt man in der Türkei sehr gut und hier findet das dann halt in den Moschee- und Kulturvereinen statt. Das waren ja keine Einzelfälle, nur die Aufarbeitung ist halt die Anweisung an alle Gemeinden, nichts posten und nicht was vermitteln wir eigentlich den kleinen Kindern damit? Nicht sich hinterfragen, ob diesen nationalistisch-militaristische Erziehung, die man da versucht zu konstruieren, ob das überhaupt irgendwie auch aus einer religiösen Perspektive, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist. Das hinterfragt man ja alles nicht, sondern man macht es halt unsichtbar. Und weiß ich nicht. Also
um Erlands Wahrnehmung zu unterstützen. Es gibt doch die uns allen bekannte Redewendung Her Türk Asker Doğar.
Ja, ja,
jeder Türke absolut. Wird als Soldat geboren.
Ja.
Also eine militante Abwehrbereitschaft, Verteidigungsbereitschaft für Volk, Fahne und Vaterland. Das ist als Redewendung im türkischen Sprachgebrauch vorhanden. Als Volkserzählung sozusagen. Mhm. Ja? Und kaum einer, gerade in dieser Verbandslandschaft, würde dem widersprechen. Würde sagen, natürlich. Also sowas wie einen pazifistischen Grundsatz gibt es da nicht. Oder musst du suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt demgegenüber eine weit verbreitete Bereitschaft, Konflikte gewaltsam zu lösen. Oder wenn sie eben zu kriegerischen Aktionen führt, Politik, das gut zu heißen, dem nicht zu widersprechen. Also selbst wenn die eigene Botschaft des Glaubens im Widerspruch dazu steht, ist die Wirkmacht dieser verinnerlichten Probleme so groß, dass man selbst der eigenen Religion nicht zu folgen bereit ist, auf eine subtile oder unterschwellige
oder
Art.
Oder man versucht das so gezwungenermaßen zu islamisieren.
Ja, beispielsweise der Antisemitismus. Wenn du antisemitisches Reden und Handeln im Kontext Nahostkonflikt thematisierst, ist das erste Argument, das dir aus dieser Landschaft entgegenschlägt, was bist du denn für ein Moslem? Glaubst du denn nicht an die Verse, in denen Gott uns sagt, wir dürfen uns Juden nicht zu Freunden nehmen, wir werden Verrat von den Juden erfahren? Ne, also glaubst du das denn nicht? Und die Paradoxie zu sagen, wir sind ja nicht gegen Juden, aber jeder Jude, der dem Israel-Konflikt auf der anderen Seite zuspricht und nicht auf unserer Seite, der gehört aber zu diesem Klischee des Juden, über den man abfällig reden und handeln darf. Also man ist bereit, diesen Widerspruch auszuhalten, Angehöriger einer Glaubensgemeinschaft zu sein, die Moses genauso verehrt wie Mohammed, möge in Frieden ruhen, aber seiner Glaubensgemeinschaft nur mit Hass begegnen will. Unrelativiert, eindeutig mit Hass begegnen will. Darin wird kein Widerspruch gesehen. Der eigenen Friedensbotschaft, des eigenen Glaubens, will man konsequent zuwiderlaufen in der Bereitschaft, Juden abzuwerten. Ohne sich die Frage zu stellen, kann ich denn solche Verse, die ich finde, nicht auch so lesen, dass sie eher mit der Friedensbotschaft meines Glaubens übereinstimmen und mit der Verehrung Moses und seiner Gemeinde übereinstimmen? Diese Frage stellt sich keiner, weil die Bereitschaft, abzulehnen, abzuwerten, zu hassen gegenüber Juden, so verinnerlicht worden ist. Auch wenn sie keine unmittelbaren religiösen Quellen haben, sondern eben politische, gegenwärtige Ursachen haben. Aber darin zeigt sich ja, die Verinnerlichung ist so groß, dass man es nicht als eigenes Problem erkennt, sondern sich schon Erklärungsmuster, Rechtfertigungen zurechtgelegt hat, um das eigene Handeln als konform mit der eigenen religiösen Überzeugung und der eigenen Überzeugung anständig zu sein, im Grunde sich schon zurechtgelegt hat. Und das macht es so schwierig, in diese Gedankenwelt einzubrechen und einzugreifen, wenn es schon so stark verinnerlicht ist, dass es nur dann als Problem wahrgenommen wird, wenn öffentliche Unruhe aufkommt.
Ich habe den Eindruck, dass wir über Phänomene sprechen, deren zugrunde liegendes Problem noch viel tiefer geht, als wir es bisher angesprochen haben. Ich will das mal anhand von einigen Beispielen illustrieren. Ich kenne das noch aus der Jugendarbeit. Wir haben zum Beispiel Jugendliche gehabt, die haben es tatsächlich geschafft, eine türkische Lebenswelt aufzubauen und eine deutsche Lebenswelt aufzubauen, die sich in einem demselben Geist abgespielt hat, die sich aber nicht berührt haben. Also Jugendliche, die zu Hause halt in einer türkischen Lebenswelt, in einem türkischen Lebenshorizont ganz andere Vorstellungen von richtig und falsch, von ehrenhaft, nicht ehrenhaft gehabt haben und quasi in der Außenwelt, in der deutschsprachigen Welt nochmal eine ganz andere. Und diesen Widerspruch nie verspürt haben. Also die haben diesen Widerspruch nicht verspürt. Die haben auch nicht wahrgenommen oder wollten es nicht wahrnehmen, dass sich eigentlich diese beiden Welten, die sie sich dort vorstellen, das Ehrgefühl, das sie zu Hause formuliert haben und das Leben, was sie draußen gelebt haben, konträr zueinander gestanden haben, sich widersprochen haben, dass sie das nicht wahrnehmen wollten. Und ich habe den Eindruck, dass wir das auch in der Verbandslandschaft bis zu einem gewissen Grad hin haben. Also Akteure, die in einem türkischen, marokkanischen, was weiß ich was, Kontext leben, einen Wertekanon in diesem Kontext formulieren und dann, wenn sie rausgehen in den interreligiösen Dialog, in andere Kontexte, einen anderen Wertekanon haben, der sich mit dem innerverbandlichen, innergemeindlichen, mit dem überhaupt gar nichts zu tun hat. Also ich will das Ganze auch nicht pathologisieren, aber dieser Widerspruch, der dann entsteht, dass da zwei Lebenswelten sind, die sich teilweise auch widersprechen und nichts miteinander zu tun haben und sich auch manchmal in manchen Punkten sogar sehr entgegengesetzt ist, dass sie auch aufgrund einer gewissen fehlenden Selbstreflexion oder auch im Versuch, sich auf gar keine Selbstreflexion einzulassen, dieser Diskrepanz gar nicht mehr bewusst werden. Also es so verinnerlicht ist, dass das eine im türkischen Lebenshorizont als völlig normal wahrgenommene, dass sie das gar nicht mehr wahrnehmen, wenn sie im deutschen Kontext unterwegs sind. Wie gesund das ist, mag dahingestellt sein. Aber ich habe halt schon den Eindruck, dass das eine Einstellung ist, die gar nicht so marginal ist, und die zum Beispiel auch sehr allergisch darauf reagiert, dass diese Grenzen durchbrochen werden. Und mein Eindruck war gewesen, dass wir gerade auch in der Verbandsarbeit immer diejenigen gewesen sind, die diese Grenzen durchbrochen haben und dann auch als Provokation wahrgenommen worden sind. Weil wir tatsächlich auch aufgezeigt haben, hier, diese Grenze besteht nicht. Was in dem einen gut ist, ist in dem anderen nicht schlecht. Und was in dem anderen schlecht ist, kannst du plötzlich hier auf der anderen Seite nicht ignorieren. Es gibt keine türkische Lebenswelt, in der halt Judenfeindschaft eine Normalität darstellt. Und dann eine deutsche Lebenswelt, in der du dann Rassismus bis zum geht nicht mehr anprangern kannst. Aber diese beiden völlig unberührt nebeneinander bestehen dürfen. Diese Lebenswelt gibt es nicht. Weil wenn das besteht, ist das fehlende Aufrichtigkeit, es ist auch eine gewisse Verlogenheit. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und da ist tatsächlich auch mein Vorwurf an Funktionsträger wie Aalto und auch anderen, dass sie sich diese Auseinandersetzung nicht antun, diese Herausforderung auch nicht aufgreifen, weil es halt viel angenehmer ist, diese zwei Lebenswelten nebeneinander bestehen zu lassen und auch überhaupt keine Übergänge, überhaupt keine Durchbrüche zuzulassen. Und jeder, der tatsächlich auf die Idee kommt, so einen Durchbruch zu wagen, diese Brücken rüberzuschlagen, der steht dann am Ende als der Provokateur, als derjenige da, der halt Unruhe in den Laden hineinbringt.
Nestbeschmutzer.
Nestbeschmutzer ist aber auch, wenn man gar nicht nach außen geht, sondern wenn man das tatsächlich nur im Internen macht, dann ist man halt derjenige mit der deutschen Mentalität, der halt, das war etwas, was mir dann halt von vorgesetzt vorgeworfen ist. Ihr schaut euch das zu sehr als aus einer deutschen Mentalität an. Nein, nach meiner Vorstellung war das eine islamische Perspektive, die ich auf das Thema gehabt habe. Aber es kam ihnen so fremd vor, dass sie das dermaßen externalisieren mussten, dass es sofort deutsch geworden ist. Also so quasi als Schimpfwort.
Da hat der deutsche Muslim aus dir gesprochen, damals schon.
Ja, und wie. Aber gerade derjenige, der halt diese Durchbrüche vorgenommen hat, er war dann derjenige, der Unruhestifter gewesen ist, der für Fitna gesorgt hat und letztendlich auch durch seine Entfernung halt auch wiederum ein Problem gelöst worden ist, nämlich das Entstehen von Unruhe.
Aber das, was du da beschreibst, ist doch auch in der Sphäre der weißen POC, wie ich sie nenne, nichts Ungewohntes oder Ungewöhnliches. Dass Menschen, die als muslimisch wahrgenommen werden in dieser Gesellschaft, aufgrund Aussehen, Name, sonst was, aber alle Privilegien dieser Gesellschaft im Grunde genossen haben, die Diskriminierung sozusagen nur vom Hörensagen kennen, als theoretisches Fallbeispiel kennen, oder eben Hasspostings oder Hassmails gegenüber ihrer aktuellen privilegierten Stellung wahrnehmen, die sich dann antimuslimische Stereotype zu eigen macht. Mhm. Von denen wirst du doch auch die Haltung erleben, dass das, was wir hier in den knapp 50 Minuten jetzt diskutiert haben, dass uns das wieder als Nestbeschmutzung vorgeworfen wird. Nur weil es Gefahr läuft, Applaus von der falschen Seite zu bekommen. Aber das gehört eben zur Aufrichtigkeit und dem Umgang mit eigenen Problemen dazu. Solange du nicht selbstkritisch bist, wird dir es nicht gelingen, die antimuslimischen Ressentiments in dieser Gesellschaft zu mindern. Denn sie docken an das, was du tust und was du sagst. Und wenn das nicht aufrichtig ist, wird das sehr stark wahrgenommen, sehr deutlich wahrgenommen. Und diese Unglaubwürdigkeit bestärkt die Ressentiments, die gegenüber allen Muslimen genährt werden. Also Selbstkritik ist nicht das Nähren von antimuslimischem Rassismus in dieser Gesellschaft, sondern genau das Gegenteil, das Abbauen dieses Rassismus in der Breite der Gesellschaft, die erkennt, sie nehmen ihre eigenen Probleme wahr und sind bereit, sie aufzuarbeiten und eben nicht nur das so zu verkünden und weiterzumachen wie bisher. Ja, schwieriges Thema, das uns sicherlich auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren beschäftigen wird, das nicht mit dieser Episode allein aus der Welt geschaffen werden kann. Aber um quasi im Alltag sich mit diesen Themen auf eine etwas leichtere Art zu befassen, haben wir immer unsere musikalischen Empfehlungen zum Ende der Episode. Was habt ihr rausgesucht, um diese Folge musikalisch fortzusetzen im Gedanken und im Erleben unseres Publikums?
Also ich habe einen türkischen DJ am Start. Diejenigen, die mich etwas besser kennen meine Liebe für elektronische Musik. Der DJ macht etwas in Richtung Funk, anatolischen Rock. Aber Hey Douglas heißt der DJ, der Künstler. Und das Stück, das ich einführen will, ist Seiende, dank dir.
Ja, dann überrasch uns mal mit einem Titel aus der klassischen Musik oder aus dem Jazzbereich.
natürlich nicht. Ich werde wieder etwas aus dem Deutschrap empfehlen. Sehr schöner Song. Von Nimo und Luciano. Das ist ein Feature mit Nimo und Luciano. Der Titel heißt Bad Eyes.
Ich bleibe im Mainstream, ganz klassische türkische Popmusik aus den 90ern, wenn ich das richtig erinnere. Von Tarkan, der Klassiker Oynama Shikida. Wer den Zusammenhang zu dieser Folge nachvollziehen will, muss sich die Mühe machen, wenn er nicht türkischsprachig ist und die Lyrics kennt, diese mal zu googeln, was sie auf Deutsch bedeuten. Vor allem in der ersten Strophe und im Refrain werden sie nachvollziehen, warum ich diesen Song gewählt habe.
Der war gut, muss ich sagen, der war gut.
Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Assalamu alaikum.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.